willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Mein Name ist Raoul Sender, das ist der vierte Versuch und ich war Anfang 22, bis die letzte Generation sich aufgelöst hat. Bei der letzten Generation, bei dieser vielleicht kriminellen Vereinigung, ich glaube nicht dran. Ich habe dort Trainings gegeben und Aktionen mitgemacht und Proteste und habe das Südwest-Regionalteam mal mitgeleitet und viele, viele andere Sachen gemacht und diesen Podcast ins Leben gerufen und betreut und das schon sehr, sehr lange mit meiner lieben Kollegin Lina und der anderen Kollegin, meiner anderen lieben Kollegin Ronja. Stellt euch doch vor, rettet mich, ich krieg's heute nicht hin mit der Anmoderation. Lina.
Dann mache ich weiter? Ja, ich mache weiter. Ja, weiter. Hallo, ich bin Lina. Wie alt bin ich denn jetzt? 23? Nee, 22, warte mal. Nee, 23. Ich bin 23 Jahre alt und freue mich, heute hier wieder im Podcast zu sein und dass wir das immer noch einmal im Monat machen und so versuchen, einfach so ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten und darüber irgendwie euch, die das sich gerne vielleicht anhören, darüber zu updaten und zu erzählen, was denn so geht in der Bewegungslandschaft und bei den Kampagnen, die auf die letzte Generation gefolgt sind und was auch noch im Rahmen der letzten Generation passiert. Ich bin mittlerweile bei der neuen Generation aktiv und war aber ganz, ganz lange bei der letzten Generation und habe da verschiedene Rollen inne gehabt. Außenkommunikation, Proteste und so weiter. Einiges. Einiges durfte ich ausprobieren und lernen. Und freue mich, heute hier zu sein. Ronja, willst du dich auch noch vorstellen?
Na klar. Ich bin Ronja, ich bin 26 Jahre alt und bin 2023 bei der letzten Generation mit eingestiegen, war auch viel eben auf der Straße bei Protesten aktiv und vor allem regional in Bayern, habe da auch das Regionalteam, war Teil des Regionalteams und habe vor Ort die Widerstandsgruppe in Regensburg, wo ich wohne, mit koordiniert. Und bin ansonsten Musikerin, schreibe politische, gesellschaftskritische Songs, die auch aus meiner Zeit bei der letzten Generation teilweise entstanden sind. Und wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick. Es ist zwar bei uns schon das neue Jahr gestartet, heute ist der 3. Januar, aber ja. Da kann man ja schon noch einen Rückblick machen über 2025, was so ging.
Genau. Es soll heute gehen, das hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen in meiner Einleitung gesagt, aber es soll gehen quasi um genau Sachen, die mit der letzten Generation jetzt, wo es die letzte Generation so ungefähr ein Jahr nicht mehr gibt. Darum soll es auf jeden Fall gehen, aber es soll halt eben auch um das Umfeld der letzten Generation gehen oder Gruppen, die sonst noch so aktiv sind und coole Sachen das Jahr über gemacht haben.
Yay, yay. Und wir reden zwar vom Jahr 2025, aber ich möchte sogar einsteigen im Jahr 2024, weil im Dezember hast du, Lina, damals die krasse Nachricht verkünden dürfen. Wir legen den Namen letzte Generation ab. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut und es ist crazy, das jetzt noch mal nach einem Jahr zu sehen. Und das hat für viel Furore gesorgt. Wir haben in einem längeren Prozess darüber geredet und viele waren mit einbezogen aus vielen AGs und alles. Und dann kam dann die Entscheidung, der Name wird abgelegt. Und viele haben es erst dann erfahren, wenn man natürlich auch mit Presse und so immer gucken muss. Und das war bestimmt eine heftige Sache, oder Lina?
Ja, manchmal, keine Ahnung, kommt man ja auch mit Leuten irgendwie, die dann nochmal fragen, irgendwie letzte Generation, warum und so weiter, auch nochmal ins Gespräch. Und wenn ich mich so daran zurückerinnere, wie das war, dieses Video aufzunehmen und dann ging das halt irgendwann online, dann ist das, was mich immer noch so richtig stark emotionalisiert, vor allem, wenn man irgendwie in Runden sitzt mit vielleicht auch Leuten, die das Ganze eher kritischer sehen und die dann irgendwie sagen, genau, letzte Generation gibt es jetzt nicht mehr, weil sie sind ja gescheitert oder so. Emotionalisiert mich das immer richtig krass, weil das ja wirklich auch der Main-Ausdruck in diesem Video war, zu sagen, wir legen den Namen letzte Generation vor den Kipppunkten ab, weil die physikalische Realität uns keine andere Möglichkeit lässt. Und nicht wir die sind, die versagt haben, sondern die Regierung, indem sie es nicht geschafft hat, vernünftige Klimapolitik zu machen. Und es macht mich so, also es emotionalisiert mich, ja, ich bin wütend auch auf eine Art. Also dass immer wieder dann in Runden man dazu kommt, darüber zu reden und dann aber doch die, bei manchen Menschen das gar nicht so angekommen ist, dass es wirklich eigentlich so das schlimmste Szenario passiert ist, was überhaupt passieren kann. Und zwar, dass wir so weit fortgeschritten sind, was die Klimakatastrophe angeht, dass wir nicht mehr sagen können, letzte Generation vor den Kipppunkten. Und ich finde, das ist eigentlich das Allerschlimmste.
Ja, ich kann das voll, verstehe das voll. Ich finde auch, das war echt nochmal so ein, auch die Social-Media-Arbeit dazu hat das so krass auf den Punkt gebracht damals, finde ich. Also auch, bei, wie du das im Video gesagt hast, aber auch so die Posts dazu, das so nochmal auch den Leuten vor Augen zu führen, die ja Klimakatastrophe viele Menschen im Alltag einfach nicht vor Augen haben. So, hallo, das ist passiert in den letzten Jahren. Wir sind an diesen Punkt gekommen. Wir haben alle dabei zugeschaut, wie wir da hingekommen sind. Und weil du gerade gemeint hattest, so nicht wir sind gescheitert, sondern unsere Regierungen sind gescheitert, das zu machen. Ich merke das auch immer, wenn ich, ja, jetzt zuletzt wieder an Weihnachten, wenn man diese Gespräche hat mit, ja, was ist jetzt eigentlich geworden aus der letzten Generation, lange nichts mehr gehört, gibt es die eigentlich noch? Und man dann nochmal so erinnert, ja, ne, gibt Nachfolgeorganisationen und so, dass ich wirklich immer sehr penetrant versuche, diesen Spieß umzudrehen, weil dann alle immer anfangen, eben auch zu reden, was wir denn alles falsch gemacht hätten. Und ich mir denke, ja, aber die eigentliche Frage ist, was haben alle anderen gemacht? Also ja, all die Menschen, die etwas... Genau, wo warst du zu dem Zeitpunkt? Du hättest dich ja nicht mit auf die Straße kleben müssen, aber es gibt so viele tausend Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und die meisten Menschen, die dann so meinen, ja, na, das konnte ja gar nicht funktionieren, haben nicht eine Sache ausprobiert. Und ich finde das immer super wichtig, auch wenn jetzt im letzten Jahr gab es ja viel Zeitungsartikel zu, ist die Klimabewegung gescheitert und bliblablub. Und ich habe da auch für so ein, zwei Artikel dann so O-Töne geben sollen und ich habe immer gemeint, so nein, die Frage ist falsch gestellt. Das ist mir irgendwie immer wichtig in dem Kontext sozusagen, weil das ist auch das, was mich so wütend macht. Dann auch noch den Leuten, die Sachen versucht haben, die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen. So.
Ja.
Boah, ich gehe da bei ganz vielen Sachen mit. Ich finde gerade, was du jetzt zuletzt noch mitgesagt hast, Ronja, die Frage der, wie wir drüber reden, ne? Welche Worte wir verwenden, weil das ganz viel macht. Wie wir über die Krisen reden, wie wir über den Aktivismus reden und wie wir da auch über die Schuld bei der Politik reden. Und du hast, Lina, ja auch was Spannendes über die Physik gerade gesagt. Ich würde so weit gehen und zu sagen, also Bernd Ulrich von der Zeit hatte dazu auch einen Artikel gemacht. Ich habe ihn angelesen, weil es mich dann auch sehr emotional gemacht hat. Und ich will ihn noch weiter lesen, aber da geht es auch darum so, ja, die Bewegungen und Habeck und wer nicht alles, warum stellen sie sich nicht selbst in Frage? So, warum sind sie gescheitert? Vielleicht können wir es einfach mal umdrehen und können sagen, die anderen waren stärker. Diejenigen, die halt die fossile Lobby, die so unfassbar viel Geld hat und investiert zur Zerstörung des Planetens, wenn man es mal zugespitzt sagt. Also die anderen waren einfach stärker und wir haben extrem viele tolle Sachen erreicht, allein schon wie wir die Leute politisiert haben und wie wir das Thema aufs Tableau gebracht haben. Also deswegen ist einfach so, ich finde es total unfair zu sagen, so warum seid ihr gescheitert oder dass ihr gescheitert seid. Das ist so, als wären wir aktiv dran schuld gewesen, finde ich einfach richtig mies dabei. Vor allen Dingen sagen das viele Leute oder können das viele Leute aus so einer Bequemlichkeit oder aus so einer Position sagen, also als hätten die Leute das Risiko auf sich genommen oder Risiken auf sich genommen.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir die letzte Generation den Namen abgelegt. Was ist danach passiert, Raoul?
Danach, also ungefähr auch zeitgleich schon, waren ist Karl ins Gefängnis gegangen in Kempten für 5 Monate. Also anstatt Geld zu Strafen zu zahlen, hat er gesagt, okay, ich gehe in die Ersatzfreiheitsstrafe. Und das fand ich einfach krass. Wir haben es nicht geschafft, damals ihn noch mit in ein Interview zu führen, weil wir einfach auch selbst viel zu tun hatten. Und ich finde es einfach nur krass, irgendwie 5 Monate ins Gefängnis zu gehen. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Ich weiß von einer Person, die jetzt am Montag ins Gefängnis geht. Da werdet ihr auch noch auf Social Media dann was sehen, so wie ich es gehört habe. Damals war Kevin auch noch im Gefängnis. Kurz danach ins Gefängnis gegangen, auch für eine Ersatzfreiheitsstrafe. Also das war schon ein heftiger Jahresbeginn und Jahresende. Was mir auf jeden Fall Zuversicht gegeben hat, war dann Riesa, wo wir mit 15.000 Leuten waren.
Oh ja, das war krass. Ich glaube, das war auch ein doller Politisierungsmoment für noch mal viele andere Menschen, als da der AfD-Parteitag blockiert wurde. Und also ich weiß von vielen Menschen, die davor ihre ersten Aktionstrainings gemacht haben, ihre das erste Mal ziviler Ungehorsam geleistet haben. Ich habe ja auch ein Training in Regensburg gegeben. Und wo auch viele Leute aus der letzten Generation irgendwie nochmal, wo wir auch zusammengekommen sind, man sich mal wieder begegnet hat, um sich der AfD in den Weg zu stellen. Das war krass. Und sehr kalt.
Ja, Risa war das Kälteste, Alter.
Ja, es war das so war kalt. Richtig kalt,
wow. Also genau, das heißt, wenn ich das so richtig sehe, ist auf jeden Fall im Frühjahr von 2025 sind Repressionen weiterhin passiert. Also Leute waren irgendwie im Gefängnis oder hatten Gerichtsprozesse. Dann Risa war natürlich eine große, große Sache. Und was man auch auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen konnte, war halt, wie sich das Widerstandskollektiv und die neue Generation quasi entwickelt hat. Also wie die quasi abgehoben vom Boden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so,
wie sie überhaupt erst
genau gestartet sind. So. Ja. Das war ja das Spannende, fand ich, Anfang des Jahres, so einfach mal zu beobachten, okay, wie wird irgendwie darauf reagiert, wie werden die Angebote, die ausgesprochen werden, angenommen. Genau, ich würde sagen, das ist dann so ein bisschen das Frühjahr gewesen mit der Sache rund um das 129er-Verfahren, die Entwicklung, oder?
Das war heftig, total, ja.
Stimmt, genau, das war auch noch. Waren
in ja. München ist die Anklage gestartet gegen 5 Menschen der ehemals letzten Generation. Imke, Ingo, Christian, Wolli und Carla. Ich weiß von Ingo, aus Ingos Akte, habe ich mir berichten lassen von Menschen, dass dort tonnenweise Telefonate mit drin sind, weil Ingo hat damals die Kontaktnummer beantwortet, ich glaube, die im Impressum stand von der Website der letzten Generation und hat dort stundenlang dann immer Telefonate geführt mit Menschen, die halt so hassmäßig oder wutmäßig angerufen haben und hat das dann mit Seelenruhe gemacht und die sind ganz viel in diesen Akten zu finden. Ich glaube, sonst viel, viel wirklich Verwertbares gegen Ingo ist da, glaube ich, nicht drin. Deswegen ist an sich ist ja so eine wahllose Anklage gegen 5 Personen, die sie sich daraus gepickt haben. Und das wird hardcore, weil das wahrscheinlich ja dieses Jahr dann losgeht, dieses Verfahren. Und die Leute dann vermutlich 3-mal die Woche da vor Gericht erscheinen müssen und für nicht viel anderes Zeit haben. Richtig heftig.
Das war auf jeden Fall eine News des Jahres. Was dann ja auch noch ein relativ präsentes Thema war, war alles rund um den Tesla Takedown, ne?
Ja.
Also da haben ja diverse Gruppen und auch international, also die neue Generation ist ja auch Teil vom A22-Netzwerk und da mit verschiedenen Gruppen verbunden, so wie die letzte Generation auch, wenn euch das noch was sagt, was das A22-Netzwerk denn ist. Und da haben auch Gruppen wie Kanada und Schweden, mehrere Gruppen halt eben auf der ganzen Welt Proteste genau dazu gemacht. Und ich weiß, also wenn ich mich daran zurückerinnere, an diesen Abschnitt in 2025, dann war das auf jeden Fall ein richtig empowerndes Gefühl, dass dann so viele Gruppen gleichzeitig auf das gleiche Thema und auf die gleiche Sache irgendwie draufgegangen sind und da dann Fahrproteste und alles Mögliche gemacht haben. Das fand ich auf jeden Fall richtig stark, bewegend, mitreißend, motivierend, alles eigentlich.
Ja, total. Ich war bei keiner der Aktionen leider dabei zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es quasi mal so ein bisschen von außen beobachten können oder so von. Ich kannte ein paar Leute, die in Aktion gegangen sind und ich fand es richtig, richtig starke Bilder und so ein starkes Zeichen, was davon ausging, eben wie du gesagt hast, dass es so international auch war. Und was dann noch war, da kannst du wahrscheinlich am meisten zu erzählen, Raoul, das N-Zement-Camp, oder? Das war auch noch im Frühjahr.
Ja, total. Also N-Zement ist ja auch ein Bündnis, sag ich mal, mehr oder minder aus verschiedensten Gruppierungen, sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden sind da Player mit dabei, also auch Gruppierungen, die direkt von der Klimakatastrophe stärker betroffen sind als wir und jetzt auch schon. Und es geht ja darum, eine Bauwende. Genau, und da war ein Camp im April, wo ich in den Vorbereitungen mithelfen konnte, weil dann selbst war ich ja in Elternzeit, Frühjahr bis zum Sommer.
Stimmt.
Genau, und habe auch einige Sachen mitgesehen und über Social Media dann viel mitbekommen von Farbprotesten, Entsiegelungen, witzige Aktionen, ironische Aktionen und halt auch dieses schöne kleine Camp, was ja auch dieses Jahr dann wiederholt wird. Vielleicht das so als Mini-Abriss. Und weiter zur ungefähr gleichen Zeit ist Jörg Alt für 25 Tage in Ersatzhaft gegangen. Hatten wir auch damals kurz zu berichtet. Und ich fand der so witzig, dass er das Geld gesammelt hat für seinen Gefängnisaufenthalt. Komme, glaube ich, immer noch nicht drüber hinweg.
Also es ist halt einfach, es nimmt diesem Argument die Kraft raus, zu sagen, man liegt nur den Steuerzahlern auf der Tasche und das wäre irgendwie die Main Quest vom Ganzen oder wie auch immer, so. Sondern er hat diesen Gefängnisbesuch, hört sich irgendwie komisch an, aber Aufenthalt, in einer vollen und tiefen Verbundenheit und im Akt des zivilen Widerstands als einzig möglichen Schritt, der eben noch da ist, gewagt und will damit niemandem irgendwie, keinem Staat, ne, irgendwem auf der Tasche liegen, sondern einfach das Richtige tun. Und klar, ich bin der Meinung, es ist genauso richtig, wenn man es jetzt nicht
Ja,
crowdfundet,
ich meine,
so.
wenn man weiß, wofür die Leute heute ins Gefängnis geschickt werden, also wenn ich zum Beispiel an die SchwarzfahrerInnen denke, 9000 Leute pro Jahr und es kostet 120 Millionen Euro, also denke ich dann irgendwie Crowdfunden für so viele tolle Sachen. Man könnte ja auch Leute aus dem Gefängnis rausholen zum Beispiel damit. Ja, aber es ist seine Entscheidung und ich verstehe es auch, ist ja auch eine
Auch
taktische
wieder wahr,
Entscheidung.
auch
So,
wieder
genau,
wahr.
aber lass uns
Ja.
weitergehen, gerne.
Naja, ich wollte nur mal eine Perspektive reinbringen. Ja.
Dann kam nämlich der Sommer. Und da war in Anschluss an den 129er-Anklage ein Protest von Menschen gegen Öl. Menschen gegen Öl ist ja angekoppelt an den RAZ, an Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft. Der Verein der Menschen aus der Klimabewegung, vor allem letzte Generationen, unterstützt bei rechtlichen Themen. Und da gab es einen Protest, einen Denkzettelprotest zum Thema 129 und eine Petition, die übergeben wurde.
Stimmt.
Das war richtig krass, da
Da
wurden
warst
sehr
du
viele
auch dabei,
Unterschriften
oder?
gesammelt. Genau, ja, wir haben das in Regensburg auch gemacht, bei der Staatsanwaltschaft Plakate aufgehängt zum Thema Kriminalisierung von KlimaaktivistInnen explizit, aber auch eben dem Missbrauch von diesem Mafia-Paragraphen, wie er ja auch genannt wird, 129, der die letzte Generation oder einzelne Personen aus der letzten Generation als kriminelle Vereinigung oder ja mit der Anklagebildung einer kriminellen Vereinigung
Ja, ich war auch
verfolgen
mit
soll.
dabei. Ich war bei der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft in Karlsruhe, wo wir auch bis heute nichts von gehört haben. Ja, und erst ist auch überhaupt nichts passiert. Wir wollten schon gehen. Dann kam doch noch die Polizei. Ja, genau. Gab es in verschiedenen Städten. War ganz schön.
Ja, eine coole, sehr einfach zu machende, aber auch ein bisschen medienwirksame Aktion.
Genau, also ich glaube, man kann sich das Ganze schon so vorstellen, jetzt, wenn man nicht irgendwie krass in den Strukturen von der letzten Generation drin ist oder sowas, dass halt eben, genau, es halt immer noch Leute gibt aus dem Umfeld der letzten Generation, die entweder quasi in neuen Gruppen organisiert sind oder wie es immer noch Leute gibt, die dann auch in dem Zusammenhang auf die Straße gehen. Wenn dann zum Beispiel sowas passiert wie 129er-Verfahren, irgendwie gibt es ein Update oder es finden irgendwie Gerichtsverfahren statt, da. Wir hatten gestern in Berlin ein Treffen mit Leuten von der ehemals letzten Generation. Das war irgendwie voll cool, Dutzende Leute. Und da wurde auch nochmal hervorgehoben, wie bewegend und schön das eigentlich ist, dass es Supportstrukturen ja auch nach wie vor gibt. Also Gerichtsverfahren, das ist auf jeden Fall auch ganz viel gewesen das letzte Jahr. Und dass man versucht, da immer noch nach wie vor Support zu organisieren, weil da der Protest ja auch noch voll weitergeht, dass Leute mit im Gerichtsverfahren sitzen, dass man immer noch versucht, damit die Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe zu lenken und dass wir eben friedlichen zivilen Ungehorsam leisten müssen. Also ich glaube, so kann man sich das schon dann auch über das Jahr durchgezogen vorstellen. Immer mal wieder Proteste zur letzten Generation, zu anderen Gruppen, Gerichtsverfahren, Petitionen, jetzt in dem konkreten Fall, wie du es gerade gesagt hattest, Ronja.
Spendenkampagnen, auch da an alle Leute, vielen Dank, die zum Beispiel letztens wie wegen der Flughafensache in Hamburg gespendet haben.
Ja, das ist natürlich dann auch nochmal eine richtig krasse Sache gewesen, aber das war ja Ende des Jahres dann so im Oktober mit den, also ich meine jetzt nicht die 10 vom Flughafen, sondern ich meine die 9 und 11 Monate Haft auf Bewährung für zwei Menschen, die einen Flughafenprotest gemacht haben. Wisst ihr noch? Erinnert ihr euch? Judith und Fabian? Genau.
Ja,
Köln.
ich erinnere mich.
Was vielleicht auch noch spannend ist, aber ich glaube, da hatten wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ne? Bücher sind irgendwie rausgekommen, ob Fotobücher oder das Buch von Carla Hinrichs, was im Februar erscheinen wird, das ist auf jeden Fall passiert. Die 10 vom Flughafen-Kampagne, da haben wir auch jüngst erst drüber berichtet, dass es da halt eben auch nochmal Verurteilungen gab oder im Zusammenhang mit einer Uni-Besetzung in Hamburg, die stattgefunden hat. Also da sind auf jeden Fall noch die Nachwehen da von den Protesten der letzten Generation. Was ich auch auf jeden Fall cool fand zu sehen war, dass ja auch die letzte Generation vermehrt dann irgendwie in Museen oder ähnlichem auftaucht. Also dass dann irgendwie, also das wird halt jetzt nicht einfach so schnell vergessen. A, kann es das nicht, weil es halt immer noch präsent ist durch die ganzen Gerichtsverfahren, Repressionen. Und B, war es halt einfach so vielleicht auch einschneidend, also im Sinne von, wir wollten ja auch immer der Feueralarm sein, dass halt eben nicht einfach spurlos zum Beispiel auch an so welchen Museen und so weiter einfach vorbeigehen kann und dass dann da halt eben Sekundenkleber und eine Betonwand ausgestellt wird, ne? Also das ist dann schon auch was, was einen erreicht und irgendwie bewegt.
Ja, wir hatten es vorhin kurz mal, da muss ich auch dran denken, ich weiß nicht, an welcher Stelle es war, aber die Sarah Bosetti hatte bei der Republika so einer größeren Messe, wo PolitikerInnen und InfluencerInnen und viele Medienleute, also viele, viele Menschen, die viel Einfluss oder viel Reichweite haben, immer wieder Vorträge machen und davon auch Sachen online zu sehen sind. Da hatte sie nochmal was erwähnt, was sie vorher schon mal in einem Statement rausgegeben hatte, so, was macht eigentlich die letzte Generation? Und dass die Nachfolgeorganisationen halt einfach nicht sehr viel bekannt sind den Leuten, jedenfalls nicht so, wie wir, als wir damals auf die Straßen gegangen sind und geklebt haben, so. Und dann sagt sie auch so, ja, wir hätten schon aufhören sollen bei dem Fahrradunfall damals mit dem Betonmischer, wo wir nicht wirklich mit dran beteiligt waren oder sonst irgendwie was mit zu tun hatten. Egal, könnt ihr alles nachschlagen, wenn euch das dazu interessiert. Ich fand einfach nur so interessant, auch wie bei dem Zeitartikel letztens, und es gibt ja immer wieder Artikel, so, dass die Leute jetzt so oft JournalistInnen, habe ich so das Gefühl, so, dass so schlechte Gewissen kommt, so. Ja, vielleicht waren sie dann doch ein bisschen hart und sie drücken es natürlich jetzt nicht so aus, aber so, man beschäftigt sich immer mit uns, weil die Alternative ist, okay, du beschäftigst dich mit, wie krass geht die Klimakatastrophe gerade los und das nächste Unwetter und die nächste Zerstörung und dann tickt immer so dieses Gewissen im Hintergrund und so, und dann guckt man mal so, ja, was ist eigentlich aus denen geworden? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das da ja so ein bisschen tonangebend ist.
Das merkt man auf jeden Fall auch, dass Leute, also es ist auch bestimmt, also Leute oder Gruppen in der Gesellschaft, ob es irgendwie Universitäten oder keine Ahnung, Politiker oder wer auch immer sind, dass da jetzt auch nochmal natürlich ein Prozess entsteht. Also in dem Sinne, dass wenn wir quasi gerade nicht so, oder als letzte Generation ja gar nicht mehr da oder präsent sind, sag ich mal, weil da sind wir ja immer noch, dass dann auch nochmal anders drüber gesprochen werden kann, ne? Also, dass dann nochmal Diskussionen anders geführt werden können und dass da auch noch viele Leute dann jetzt irgendwie auch nochmal ins Verstehen mehr kommen, weil man nicht so akut in den Gefühlen vielleicht auch drin ist von Wut oder auf sich aufregen oder sowas. Ich finde, das ist auch was man irgendwie als Bilanz ziehen kann, was das Jahr gebracht hat.
Ja, und weil es halt auch so, Bill Moyers hat dazu zum Beispiel geforscht, weil das natürlich immer Jahre braucht oder seine Zeit braucht, dass es so durchsickert, dass bestimmte Themen ankommen bei bestimmten Gruppen und ja, so wie es bei Gerichten zum Beispiel ewig dauert, dass sich dort was bewegt, so ist es halt auch bei anderen Gruppen und ja.
Wir sind durch mit dem Jahr, zumindest was die letzte Generation betrifft, im Groben. Ne? Das war jetzt nicht 100% ausführlich, aber jetzt können wir noch so ein bisschen vielleicht über andere Gruppen sprechen.
Ja, magst du vielleicht einsteigen, Lina? Du kannst am besten erzählen von der neuen Generation, die ja Anfang dieses Jahres gestartet ist. Was sind so die Highlights der neuen Generation aus diesem Jahr?
Voll gerne. Ich erzähle einfach ein bisschen was zur neuen Generation. Also das war auf jeden Fall das erste Jahr der neuen Generation, das erste, wo wir irgendwie präsent und die Strategie und so weiter versucht haben oder klarzumachen, für was wir stehen. Und das war auf jeden Fall voll besonders. Also es ist ja vieles so geblieben wie bei der letzten Generation. Wir haben ja auch schon oft genug, sage ich jetzt mal, die neue Generation hier im Podcast vorgestellt. Deswegen beziehe ich mich jetzt wirklich einfach nur darauf, was so passiert ist in dem Jahr. Es hat verschiedene Proteste gegeben, viel bezogen auf die Allianz aus Rechten und Reichen, Faschismus, Merz-Mafia. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Begriffe, die ich hier so fallen lasse. Bei Tesla, es hat irgendwie Gemeinschaftsevents gegeben, wo Leute sich nochmal näher gekommen sind. Wir haben Proteste bei Müller gemacht. Das haben wahrscheinlich ja auch alle mitbekommen. Also zumindest diese Verstrickung zwischen Müller und auch der AfD. Es hat diesen ikonischen, auch wenn es trotzdem mit Tesla ja zu tun hat und ich das gerade schon erwähnt hatte, Tortenwurf gegeben auf einen Tesla-Roboter. Das vielleicht nochmal so als Highlight. Und dann hat es zwei Parlamente der Menschen gegeben. Protest im Museum, Protest bei der Springer-Druckerei, und so weiter und so fort, im Regierungsviertel präsent sein. Das ist vielleicht so ein bisschen grob das, was so passiert ist. Also es hat auch das erste Gerichtsverfahren schon gegeben in dem Zusammenhang. Da hatten wir, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge auch schon ja so ein bisschen ausführlicher darüber berichtet. Deswegen halte ich das jetzt auch kurz. Aber es war auf jeden Fall, finde ich, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, aus meiner Perspektive irgendwie ein gelungenes Jahr, dass man irgendwie immer so 280, also weit über 250 auf jeden Fall Leute irgendwie in jeweils in den Lostöpfen der beiden Parlamente hatte und dass eben nicht nur Leute aus dem direkten in neue Generation, letzte Generation Umfeld waren, sondern auch Leute darüber hinaus. Es hat weit über 100 Vorträge gegeben von der neuen Generation. Dutzende Leute halt immer zu den Protesten eben nach Berlin angereist. Wir haben geschafft, 10.000 AbonnentInnen auf Instagram irgendwie aufzubauen, was irgendwie auch gut ist, um Leute zu erreichen. Es hat ein paar Aufmerksamkeitshoch gegeben. Wir konnten irgendwie gut in Verbindung bleiben miteinander in der Bewegung. Also ich würde sagen, wenn ich das jetzt so kurz halten soll, dass das so ein bisschen der Wrap-up ist und dass vieles, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert hat auf jeden Fall. Und um an der Stelle nochmal kurz Schleichwerbung einzubauen. es gibt so schöne Bilder von dem Jahr der neuen Generation in unserem Jahreskalender. Und den kann man gegen Spende bekommen.
Cool.
Oder auch ohne Spende, wenn das nicht so möglich ist. Genau, ich glaube, der ist ganz cool. Das hatten wir mit der letzten Generation ja auch immer gemacht, so einen Jahreskalender rauszubringen mit den Highlights. Genau, das vielleicht noch zum Schluss.
Sehr cool.
Ja.
Ronja, hast du Lust, ein bisschen über das Widerstandskollektiv?
Gerne, kann ich machen.
Zu erzählen?
Genau, parallel zur neuen Generation hat sich auch das Widerstandskollektiv gegründet, unter dem Motto selber machen, also mit Aktionsformen, auch weiter Ungehorsamsaktionsformen, die viel darauf abzielen, Dinge konkret selbst zu verändern. So ein paar Beispiele waren die ganzen Radwege- und Zebrastreifaktionen, wo Leute Zebrastreifen, Radwege aufgemalt haben auf Straßen, wo sie dringend benötigt werden. Da sind, soweit ich weiß, sogar an ein, zwei Städten, wenn ich mich recht erinnere, müsste ich nochmal nachgucken, sogar tatsächlich dann in Dresden, wo dann tatsächlich an der Stelle ein Zebrastreifen eröffnet wurde. Oder auch das Entsiegeln von Parkplätzen, das Luft rauslassen bei SUVs und dann mit Nachricht hinterlassen, quasi die klimaschädlichen Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Solche Aktionen. Es gab ein zentrales Aktionswochenende in Ulm, wo Leute zusammengekommen sind. Das Rest and Resist Camp in München im Sommer, wo Leute zusammengekommen sind für Workshops, Vernetzung, Energietanken und direkt im Anschluss dann auch Aktionen im Kontext der IAA in München. Da waren viele verschiedene Gruppen aktiv, aber genau das Widerstandskollektiv auch beteiligt und gibt verteilt über Deutschland eben diese Aktionsgruppen, die viel auch autonom Sachen organisieren und Aktionen machen und dann aber eben auch bundesweit vernetzt teilweise Kampagnen fahren. Stimmt, zuletzt jetzt nochmal zum Thema 9-Euro-Ticket. Das ist so das, was mir gerade aktiv einfallen würde. Hast du noch was zu ergänzen, Raoul?
Ja, mir ist noch der Cruise-Shit eingefallen, also zu Aktionen zum Fahren mit hier.
Kreuzfahrten?
Wie heißt das nochmal?
Kreuzfahrten?
Kreuzfahrten,
ja.
Genau.
Ja.
Das hatten wir, glaube ich, noch in Gießen, waren auch Menschen vom Widerstandskollektiv.
Stimmt.
War das Widerstandskollektiv auch mit dabei und hatten eigene Blockaden.
Um dich zum AfD-Parteitag blockieren in Gießen, genau. Mit Widersetzen,
ja,
oder?
Zur Gründung der
Jugendorganisation.
Jugendorganisation.
Verzeihung,
ganz genau. Alles gut. Und dann hatte ich noch Disrupt. Bei Disrupt waren sie auch mit dabei, waren wir mit dabei. Landwirtschafts... für eine bessere Landwirtschaft.
In Bremen.
Und da waren Proteste in Bremen.
Genau. Genau.
Und wir hatten noch eine Blockade während der Aktionstage von Enzement und hatten eine Zementwerksblockade in Mainz bei Heidelberg Materials. Das fiel mir noch
ein. Okay, das so als grober Abriss, was beim Widerstandskollektiv so ging.
Yes. Was wir dieses Jahr, wo wir auch drüber gesprochen haben, kurz über Wir verweigern. Eine Nachfolgeorganisation auch weiter. Genau, eine weitere der letzten Generation, wo vor allen Dingen junge Menschen mit dabei sind, geht um das Thema Kriegsdienst und neue Kriegsdienstpflicht, Wehrpflicht. Dazu gab es, weiß ich, von, ich glaube, zwei Protesten, einen vor dem Bundeswehr-Kindergarten und einen am Bundeskanzleramt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Lina, du hast...
Ich glaube nicht, dass es der Bundestag, Bundeswehr... Du hast Bundeswehr-Kindergarten gesagt, aber ich meine, du meinst Bundestag.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das auf jeden Fall. Und dann würde jetzt noch jemand von Peacefully Against Genocide ein bisschen was erzählen. Auch aus der, ist ja auch aus der, oder sind viele Leute, die auch bei der letzten Generation aktiv waren. Deswegen dachten wir, dass das auch passt, sage ich jetzt mal, das in unseren Jahresrückblick aufzugreifen. Und weil das Thema ja auch sehr wichtig ist, hören wir jetzt ein paar Minuten was von Peacefully Against Genocide.
Hallo, mein Name ist Emma und ich war früher bei der letzten Generation engagiert. Heute bin ich mit der neuen Generation und mit Peacefully Against Genocide im Protest. Und über Peacefully Against Genocide, kurz PAC, darf ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar ist Peacefully Against Genocide eine neue gewaltfreie zivile Protestkampagne, die bisher in Deutschland und Österreich aktiv wurde. Und sie wurde von Menschen aus der ehemals letzten Generation zusammen mit Menschen aus der Palästina-Solidaritätsbewegung gegründet. Denn Menschen in Deutschland und Österreich wollten das Schweigen nicht länger hinnehmen und auch die Mittäterschaft der deutschen Bundesregierung. Denn der Völkermord in Palästina ist nur durch die Unterstützung der westlichen Länder möglich, zum Beispiel durch Waffenexporte und politischen und diplomatischen Rückhalt. Und ja, wir mit Peacefully Against Genocide stehen in Solidarität mit dem palästinensischen Volk und allen, die unter systemischer Gewalt und Unterdrückung leiden. PAC stört das tödliche Schweigen und unterbricht die deutsche und österreichische Mittäterschaft mit friedlichem Widerstand. Das so übergeordnete Ziel von PAC ist, den Völkermord in Palästina sichtbar zu machen und den gesellschaftlichen sowie politischen Widerstand zu stärken. Konkrete Ziele sind die Stimme erheben und auch die Legitimitätskrise der Regierung verdeutlichen, denn die deutsche Bundesregierung macht sich zum Mittäter am Völkermord und leistet Beihilfe an Kriegsverbrechen an dem palästinensischen Volk, denn es werden weiter Waffen geliefert an eine Genozidarmee und damit wird auch die rechtsextreme Regierung in Israel unterstützt und damit macht sich Merz zum Verbrecher. Und wir machen ganz klar, so die Merz-Regierung, die handelt nicht in unserem Namen. Und das zweite Ziel baut darauf auf, und das ist nämlich die Mittäterschaft zu unterbrechen. Denn die Menschen in Deutschland, die wollen keine Mittäterin sein. Die Mehrheit lehnt Waffenexporte nach Israel ab und ist gegen diesen Völkermord. Die Merz-Regierung liefert aber weiter die Waffen an Netanjahus Terrorregierung und deshalb unterbrechen wir als Menschen diese Mittäterschaft. Außerdem wollen wir das Schweigen stören mit den Paint-Their-Names-Protesten. Da werden Mahnmäler für die Menschen, die in Palästina getötet wurden, errichtet, indem ihre Namen auf den Boden geschrieben werden mit schwarzer Farbe, rote Rosen daneben gelegt werden und danach werden noch die Geschichten von getöteten Kindern vorgelesen. Das Ganze geschieht auf öffentlichen Plätzen und schafft auch so eine Art emotionale Disruption. Und ich durfte bei zwei Mahnmälern dabei sein und es war wirklich eine sehr bedrückende Stimmung, weil man sehr verbunden mit der Trauer war und es hat aber auch gezeigt, wie viele Menschen das bewegt und wie viele Menschen stehen geblieben sind und ja, sich die Namen durchgelesen haben, sich die Geschichten angehört haben und wirklich bewegt waren von dem, was sie da erlebt haben. Es wurden mehrere Zehntausende Menschen bisher in Palästina getötet, darunter viele, viele Kinder. Und Zehntausende liegen noch immer unter den Trümmern vergraben und können gar nicht gezählt werden. Und ihr Tod darf halt nicht unsichtbar bleiben. Hinter jeder getöteten Person, hinter jedem ermordeten Kind steckt jemand, der leben wollte, der lachen und lieben wollte und es halt jetzt nicht mehr kann. Und wir wollen diese Zahlen, die manchmal so abstrakt wirken, die wollen wir einfach noch nahbarer damit machen. Und das Ganze sah so aus, dass im Spätsommer Arbeitsgruppen aufgebaut wurden, sich eine Struktur gebildet hat, eine Strategie herausgearbeitet wurde und im September dann die Kampagne das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten ist und in dem Monat September wirklich jede Woche ein Mahnmal in Berlin errichtet hat. Es gab ganz viel Mobi, mehrere Online-Talks und Vorträge hier in Berlin und auch Trainings für friedlichen zivilen Widerstand. Nach dem zweiten Protest gab es bereits die erste Erwähnung in der Bundespressekonferenz. Und ja, Ende September wurde dann das bisher größte Mahnmal am Alexanderplatz errichtet. Da waren ungefähr 30 Menschen im Protest, wirklich viele auch das erste Mal, so, die in Kontakt mit zivilem Widerstand gekommen sind. Und es wurden über ein Dutzend Namen von getöteten Menschen aufgeschrieben. Im Oktober ging es dann recht rasant weiter. Direkt Anfang Oktober gab es ja die Interception der Global Summit Flotilla, einer humanitären Hilfsmission, die Hilfsgüter nach Gaza bringen wollte und illegal auf internationalem Gewässer gestoppt wurde. Und da hat Peacefully Against Genocide mit einem Protest am Auswärtigen Amt reagiert und dort rote Farbe angebracht, um das Blut, das die deutsche Bundesregierung an ihren Händen hat, nochmal zu verdeutlichen. Und auch da wurden die Namen von getöteten Menschen auf den Boden geschrieben. Danach waren mehr als 50 Menschen in einem Online-Talk. Das war ordentlich. Da haben wir viele Kontakte auch gesammelt und ja, dann gab es Mitte Oktober auch mit den Menschen, die dann zum Beispiel in diesem Online-Talk waren, gab es das erste Mal auch außerhalb von Berlin Proteste. Und zwar in 5 Städten und 2 Ländern gleichzeitig waren über 80 Menschen im Protest und haben Mahnmäler errichtet. Außerdem wurden im Oktober auch 2 Waffenfabriken blockiert. Einmal Renk in Augsburg und Rheinmetall in Kassel. Dann im November gab es noch einen Bannerdrop am Brandenburger Tor. Da sind 3 Menschen mit einer Hebebühne hochgefahren und haben ein riesiges Banner angebracht, auf dem stand "Nie wieder Völkermord, Freiheit für Palästina". Außerdem wurden die Palästina-Flaggen ans Brandenburger Tor gehangen, was, glaube ich, wirklich lange überfällig war. Und auch das brachte ganz viel internationale Presse. Wenige Tage später wurde dieses eingeschränkte Waffenexport-Stopp-Abkommen wieder aufgehoben. Und dann haben 2 Menschen da auch ganz schnell reagiert und Täter an das Bundeskanzlerinnenamt geschrieben. Auch das brachte wieder internationale Presse. Und ja, nochmal so zusammenfassend, in so 3 Monaten aktiver Kampagne gab es 16 Proteste in 7 Städten und 2 Ländern. 3 davon wurden auch international von der Presse begleitet. 2 Waffenfabriken wurden blockiert und damit die Mittäterschaft aktiv unterbrochen, indem sich Menschen mit ihren Körpern dieser tödlichen genozidalen Infrastruktur in den Weg gesetzt haben. Wir haben Dutzende Menschen in den zivilen Ungehorsam geführt, Hunderte nahmen an sozialen Veranstaltungen teil und auch an informativen Veranstaltungen, die das Bewusstsein für den Völkermord in Palästina geschärft haben und was genau jetzt auch so Deutschland damit eigentlich zu tun hat. Dutzende Menschen sind zu Trainings für gewaltfreien zivilen Widerstand gekommen und es gab wöchentliche Gespräche über unsere Kampagne. Und nach 4 Monaten kann man sagen, dass sich auch 2 wöchentliche Treffen in Berlin und Wien etabliert haben. Wir sind zu einer recht diversen Community gewachsen mit ganz verschiedenen Perspektiven, was super spannend ist. Und ja, gemeinsam wurde jetzt der Dezember genutzt, um zu reflektieren, zu evaluieren, die verschiedenen Perspektiven alle mit einfließen zu lassen. Und ja, trotz der Herausforderungen, die es durchaus in Deutschland gibt, wenn man sich Palästina solidarisch zeigt, wie zum Beispiel die deutsche Staatsräson, die ja so eine bedingungslose Solidarität mit dem Apartheidsstaat immer propagiert, selbst wenn da auch eine rechtsextreme, völkermordende Regierung am Werk ist. Das ist schon eine Herausforderung, weil dadurch auch die Medien Dinge ganz anders bewerten. Große Thinktanks wie die Heritage Foundation arbeiten an Diffamierungskampagnen, geben enorme Summen rein, um die Palästina-Solidaritätsbewegung zu diffamieren. Und ja, auch so, es gibt schon in Deutschland, was da auffällig ist, wenn man das mit der Klimagerechtigkeitsbewegung weltweit vergleicht, ist es in Deutschland ein bisschen anders. Und oftmals habe ich schon auch so eine fehlende Solidarität aus der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung wahrgenommen. Und trotz all dieser Herausforderungen ist es wirklich gelungen, eine Kampagne aus dem Boden zu stampfen, innerhalb kürzester Zeit mit super wenig Menschen. Und es hat gezeigt, wenn ja Menschen sich zusammentun, einen Plan erarbeiten, dann ist es möglich, auch andere Menschen zu mobilisieren und dass die sich dann auch organisieren. Und es ist möglich, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn eine gesellschaftliche Spannung adressiert wird. Ja, und abschließend, glaube ich, möchte ich nur sagen, dass ihr gespannt sein könnt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich habe ja gerade erwähnt, es wird gerade ganz viel evaluiert und reflektiert und geschaut, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann. Und vielleicht noch als letztes Schlusswort möchte ich alle ermutigen, die bisher noch nicht den Mut hatten, sich solidarisch mit Palästina und den Menschen dort zu zeigen. Lasst 2025 das letzte Jahr gewesen sein, in dem ihr geschwiegen habt, denn es gibt keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land.
Jo, das war doch mal so ein kurzer, knackiger Wrap-up vom letzten Jahr. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht dazu, wie man das jetzt mit bewertet. Also erstmal, wie ich es vorhin mit angesprochen habe, ich habe viele Menschen getroffen, die für die es krass war, also hart war, und ich selber habe auch immer wieder Momente, wo ich sehr traurig bin darüber, dass es die letzte Generation nicht mehr gibt, dass auch, ja, ich klebe auch noch ein bisschen am Kleben. Kam mir auch in ein paar Formen auch wieder.
Kann ja auch alles noch passieren.
Kann ja auch alles noch wieder passieren. Ja, und habe auch viele Menschen getroffen, genau, die irgendwie da traurig sind und die dann jetzt erstmal bei keiner Nachfolgeorganisation mit dabei sind und die alten Zeiten so ein bisschen zurückhaben wollen. Aber es ist halt einfach so, wir haben uns so entschieden. Und jetzt sind ja viele kreative Sachen auch danach gekommen. Ja, sag.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube einfach nicht so 100%, dass es, wir haben das, oder es wurde entschieden ist, sondern es war nicht anders möglich, so. Das, also, es gibt Punkte, und das haben wir uns ja immer gesagt als letzte Generation, in denen man überlegen muss, ob es was Neues braucht, ja, und eine neue Ausrichtung braucht. Und vielleicht war es, wie wir das gemacht haben, alles, also das wissen wir erst in ein paar Jahrzehnten, ob das alles ein Fehler, ja, war, so. Aber es ist quasi nicht ein, aus Langeweile entscheidet man mal, dass man jetzt was anders macht, sondern wirklich ein nachgedachtes, okay, wie können wir am effektivsten handeln? Das wollte ich vielleicht noch ranhängen.
Und ich habe auch das Gefühl, also ich bin auf jeden Fall auch eine von diesen Menschen, die, glaube ich, noch sehr oft damit struggelt, dass es die letzte Generation, so wie sie war, nicht mehr gibt. Einfach weil es, ich glaube, es ist vor allem vielleicht auch für Menschen wie ich, die dadurch erst so richtig doll aktiv geworden ist, halt auch die erste Gruppe gewesen, in der ich mich zum Beispiel so richtig daheim gefühlt habe in meinem Aktivismus. Und ich glaube, dass das aber einfach, ja, dazugehört. Also man wird sein Leben lang nicht immer in der gleichen Gruppe aktiv bleiben. Das ist, glaube ich, sehr selten, sondern das entwickelt sich und das geht weiter. Und Ja, ich glaube, das war ein strategisch sinnvoller und wichtiger Schritt. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass es deswegen emotional einfach ist.
Voll. Also das Trauern, da sich Zeit für zu nehmen und das zu machen, jetzt auch Anfang des neuen Jahres reflektieren zum letzten. Ich glaube, das würden wir auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Ja. Zu machen.
Ja, das war unsere Zusammenfassung des Jahres 2025. Für mich war es auf jeden Fall, wenn es aus der aktivistischen, politischen Sicht, ein sehr hartes Jahr. Ich habe wirklich sehr, sehr hart gestruggelt, vor allem am Anfang des Jahres. Habe auch eine sehr lange Pause gemacht von jeglicher politischer Arbeit und bin immer noch eher vorsichtig am Zurückkommen, auch weil einfach Repressionen, Gerichtsverfahren immer noch sehr viel Raum einnimmt für mich. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, wie wir es vorhin schon hatten, mit dem auch Trauern und Loslassen und sich neu zu orientieren, was sinnvoll ist zu machen. Und bin auf jeden Fall gespannt, was 2026 so bringt. Ich habe gehört, dass Ende Gelände wieder eine Gasaktion zum Thema Gasausstieg eine Aktion machen möchte. Und Neue Generation und Widerstandskollektiv machen ja auch weiter coole Sachen, wo man sich beteiligen kann. Genau, mal schauen, wie es da so weitergeht.
Ja, danke dir. Ich fand es auf jeden Fall auch ein heftiges Jahr persönlich, weil ich auch Vater geworden bin, also positiv heftig, und habe deswegen auch länger Pause gemacht und habe auch viel geguckt, so wie kann man lokal Aktivismus mitmachen, was kann man hier lokal mit erreichen, und bin da noch weiter am Forschen und freue mich aufs nächste Endcement Camp. Und ja, habe auch nochmal gemerkt, so Proteste gegen die AfD und ihre Jugendorganisationen sind auf jeden Fall was mich beschäftigen und auch in der Zukunft beschäftigen werden, und was natürlich vor gutem Klimaschutz, ja, das, da brauchen wir eine funktionierende Demokratie, aber habe auch mit der aktuellen Regierung große Probleme mit Merz und Reiche und Weimars und dem ganzen Rollback. Das wird spannend, wie das in der Zukunft sich entwickelt, und ich bin auch bei den Leuten, die wahrscheinlich ja die 129er Prozesse dann dieses Jahr, wo das beginnt, und wünsche ihnen einfach alles Gute und hoffe, dass wir da auch als Podcast unterstützen können, falls es damit losgeht. Ja, und bin auch gespannt auf die Landtagswahlen. Lina, wie geht's dir?
Also, es war jetzt irgendwie nochmal auch intensiv, auf das Jahr so zurückzuschauen. Ja, und sich so anzuschauen, was denn so passiert ist, und schön zu sehen, dass halt eben weiter Dinge passieren. Ich werde dieses Jahr weiter mit der neuen Generation Sachen machen. Also da formiert sich jetzt quasi auch schon konkreter, dass im April wieder Revolution Day stattfinden werden, es ein Online-Parlament der Menschen geben wird, dass es einen Großprotest irgendwie geben wird, auf den sich so richtig schön lange eingestimmt wird mit Gewaltfreiheit, und wieso ist eigentlich ein Protest auch erfolgreich, wenn er nicht irgendwie unbedingt am Ziel ankommt und von der Polizei aufgehalten wird und so weiter. Also diese ganzen Themen irgendwie nochmal intensiviert werden. Es soll eine große Abschlussparty geben, wo ja auch alle eingeladen sind, immer in Berlin. Genau, und ich glaube, da freue ich mich drauf im April, dass das da quasi wieder losgeht und man jetzt darauf irgendwie so hinarbeiten kann. Und bin gespannt darauf, und ja, so wie ihr auch gesagt hast, oder du gerade, Raoul, ängstlich, was so, genau, eben so Wahlen und politische Formation oder wie auch immer angeht, in welche Richtung das entwickelt. Und ich glaube, ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man kann, in diesen Zeiten friedlich aktiv zu sein.
Word. In diesem Sinne.
Dann danke euch allen fürs Zuhören. Und kommt gut an im neuen Jahr 2026.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.